Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Unser Thema heute, heiliger Augustinus mit einem Zitat, Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin. Zu Gast bei uns Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, so in etwa benehmen wir uns vielleicht oft. Wir meinen oft, Gott sei weit weg hinter den Wolken. Der heilige Paulus sagt, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und unser heutiger Tagesheiliger, der heilige Augustinus, hat die Erfahrung gemacht, Gott ist mir näher, als ich mir bin. Er sagte einmal, du warst im Innern und ich war draußen und suchte dich dort. Heiliger Augustinus hat eine Wende durchgemacht vom Lebemann, Karrieremenschen zum Christen, Priester, Bischof, Ordensgründer und einer der größten Theologen und Kirchenlehrer der Kirchengeschichte. So könnte man vielleicht sein Leben beschreiben. Am 28. August, also heute, feiert die Kirche seinen Gedenktag. Ein Grund mehr, einmal mehr auf diesen großen Heiligen zu schauen. Und dazu ist bei uns im Studio Pater Hubertus Freiberg aus dem Tagungshaus Regina Pazis in Leutkirch. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Frau Kuhl und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Schön, dass Sie heute bei uns sind, über Augustinus zu sprechen. Sie haben sich eingehend mit ihm befasst, kennen auch gut seine Regel. Für alle, die nicht genau wissen, um wen geht es denn bei Augustinus, Papst Benedikt hat eine ganze Reihe über Augustinus gehalten bei den Mittwochskatechesen im Jahr 2008. In der ersten Katechese hat er einiges über sein Leben gesagt. Da hören wir jetzt einmal hinein.
Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Mittwochskatechesen will ich mich von heute an mit dem heiligen Augustinus befassen, dem bedeutendsten und im christlichen Abendland einflussreichsten Kirchenvater, einem Menschen voller Leidenschaft, der sich ebenso durch höchste Intelligenz und nach der Bekehrung durch großen Glaubenseifer auszeichnete und der sich als Bischof in einem unermüdlichen seelsorglichen Einsatz bewährte. Unter dem enormen Umfang der von ihm überlieferten Bücher, Predigten und Briefe tritt vor allem das autobiografische Werk der Bekenntnisse hervor, das zu einem Modell für Autobiografien bis in die Neuzeit herein geworden ist. Darin schildert er seine bewegte Jugend, wie er zunächst von Monika, der Mutter, in den Glauben hineinwächst, ihn dann verliert, nach Neuem sucht, immer auf dem Wege bleibt und schließlich wieder auf mühsamen Wegen in die Kirche hineinfindet. Augustinus kam im Jahr 354 in Tagaste, in Numidien, heute in Algerien, zur Welt. Sein Vater Patricius war Heide, dann Katechumene. Seine Mutter, die heilige Monika, war dagegen eine ganz eifrige Christin, die Augustinus und seine Geschwister hat einen Bruder und eine Schwester, die dann als Witwe Nonne und Äbtissin geworden ist, die im christlichen Glauben unterwies. Er hielt vor allem eine sehr gute Ausbildung in der Rhetorik, die damals eine der wichtigsten Disziplinen war und in der er selber ein gefeierter Lehrer wurde. Er hat allerdings beklagt, dass er als Schüler im Griechischen faul war und später als Bischof hätte es gut brauchen können. Aber es war ein bisschen zu spät. Die Suche nach einer rechten Lebensphilosophie führte ihn zunächst zum Manichäismus, zu einem System, das erklärte, die Welt ist aus zwei Prinzipien, dem Guten und Bösen, gemischt, so lasse sich alles erklären. Und die Moral sei zweigeteilt für die Erwählten, die auf der Höhe angekommen sind, sehr streng, die anderen auf der Vorstufe etwas lockerer. Und da er sich auf der Vorstufe fühlte, war dies für ihn sozusagen eine angenehme religiöse und philosophische Beheimatung. In seiner beruflichen Laufbahn kam er über Rom schließlich nach Mailand, eine bedeutende Position als Rhetor am Kaiserhof. Unter dem Eindruck der Predigten des Bischofs Ambrosius bekehrte er sich aber und wurde in der Osternacht 387 getauft. Daraufhin entschloss er sich, in seine Heimat zurückzukehren. Unterwegs erlitt er einen großen Schmerz durch den Tod seiner Mutter, die hier in Ostia, im damaligen Hafen von Rom, gestorben ist und begraben wurde. Er gründete zu Hause eine klösterliche Gemeinschaft, eigentlich eine Philosophengemeinschaft mit christlichem Grund, wurde aber bei einem Aufenthalt in Hippo zu seiner Überraschung vom betagten Bischof Valerius nach vorn geschleppt und gesagt, ich brauche schon lange einen Bischof, der gut, einen Priester, der gut predigen kann. Der Bischof konnte es nämlich nicht. Und so weiterhin zum Priester. Augustinus hatte gedacht, er sei nur zur Philosophie berufen, litt zunächst, als man ihm das pastorale Amt, das Priestertum verlieh, aber ist dann ganz hineingewachsen und wurde 395 Bischof, wirkte fast 40 Jahre segensreich dort und starb 430 während der Belagerung der Stadt durch die Vandalen.
Soweit Papst Benedikt, emeritierte Papst. 2008 war das in einer Katechese über den heiligen Augustinus. Pater Hubertus, was fasziniert Sie persönlich denn besonders an diesem Heiligen?
Der heilige Augustinus hatte ja ein sehr ungewöhnliches Leben, wie wir gerade gehört haben. Der Papst hat diskret auch es nicht genannt, dass er auch mit einer Frau viele Jahre zusammen lebte, unehelich, einen Sohn unehelich hatte. Also ein Mann der damaligen Zeit, wie es in Rom und in Italien so üblich war und so wie es heute mehr oder minder auch üblich war. Und dass er der größte Kirchenlehrer werden konnte, das beeindruckt mich sehr, weil heute würde er wahrscheinlich in der Kirche keine Karriere oder gar nichts machen können. Er würde wahrscheinlich nicht einmal ins Priesterseminar eingelassen werden. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass er nicht alle über einen Kamm schert und die Maßgabe herausgibt, alle sollen das Gleiche kriegen, sondern dass er jeden Einzelnen im Blick nimmt und dass jeder das bekommen soll, im Ordensleben, im Gemeinschaftsleben besonders, was er braucht, um seinen Dienst der Heiligkeit auch tun zu können.
Er hat ja Unmengen an Büchern auch hinterlassen, die füllen ja ganze Regale an Bänden. Heute haben wir diesen Titel gewählt, Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin. Wir sind jetzt gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, sehr gerne. Dieser Begriff des heiligen Augustinus, dass Gott mir näher ist, bedeutet ja, Augustinus vertraut darauf, dass Gott den Menschen geschaffen hat, aber nicht als etwas von ihm getrenntes Fernes, sondern zumindest, dass wir sagen können, in der heiligen Taufe schenkt sich Gott in uns hinein. Und er vertraut uns unseren Leib und unser Menschsein an, damit wir es gut zu Ende bringen können. Und da werden wir nachher noch ein Gedicht von Werner Bergegrün dazu hören. Und dieses Gott ist mir nahe bedeutet auch, dass all diese Gebete und all dieses Rufen, was wir häufig auch hören und erleben, komm doch endlich, hör mich endlich, versteh mich endlich, sei doch endlich bei mir, eigentlich fast ein bisschen ins Leere laufen. Und wie die Frau Kuhl auch vorher erwähnt hat, diesen Satz vom heiligen Augustinus, Gott ist bei mir, aber ich suche ihn im Außen. Und da können Sie auch zum Beispiel einen Jahrmarkt der Eitelkeiten sehen, wenn Sie bei irgendwelchen Festspielen oder gesellschaftlichen Großereignissen Menschen sehen, die voreinander flanieren, sich voreinander präsentieren. Also da ein bisschen Anerkennung, Beachtung suchen. Manche suchen auch dann bei wechselnden Partnerschaften diese Anerkennung und Nähe und sind dauerhaft auf der Suche, wer tut mir gut und bei wem komme ich an. Und wenn jetzt der heilige Augustinus sagt, Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin, würden wir sagen, das geht ja gar nicht, weil ich bin ja ich und da ist nichts mehr dazwischen. Aber unser wesentliches Sein, das haben wir ja von Gott, das ist auch dieses göttliche Leben in uns und das macht uns letztendlich auch in unserer Würde als Gotteskinder aus. Daher dürfen wir im Grunde unseres Herzens wissen, Gott ist in meinem Leben da, aber nicht einfach nebulös, sondern er ist wirklich ganz konkret auch in meiner Leiblichkeit gegenwärtig. Da können wir immer nur wieder auch auf die Theologie des Leibes von dem heiligen Papst Johannes Paul verweisen, der das ja in sehr ausdrücklicher Weise auch schildert und beschreibt, dass der Leib des Menschen Werkzeug göttlichen Handelns ist. Um es einzuüben, denke ich, ist dieser Satz eine große Hilfe zu entdecken, das ist meine Wahrheit, ist dort, wo wir in die eucharistische Anbetung gehen. Menschen, die sich bewusst machen, Gott ist jetzt gegenwärtig und er schenkt sich auch mir in der Eucharistie und er strömt gleichsam aus, dadurch, dass ich ihn empfange, in alle meine Zellen hinein. Sein göttliches Leben fließt durch meine Adern hindurch. Er ist also nicht irgendwo punktuell wahrnehmbar, sondern er nimmt uns ganz in sein göttliches Leben hinein. Diese Aussage, du bist in meinem Leben, du bist mir innerlicher, du bist mehr bei mir als ich bin. Bei mir bin, könnten wir auch sagen. Gott kennt mich, Gott weiß von mir. Er will alles mir geben, was ich brauche, damit ich das ewige Leben, die Erfüllung meines Lebens erreiche. Daher, wenn Jesus sagt, bittet, dann wird euch gegeben, ist es so, dass wenn wir bitten, uns gleichsam die Türen öffnen, damit der Wille Gottes geschehen kann. Gott weiß, was wir brauchen. Er ist als liebender Vater da, dass er uns alles gibt, was uns nützlich und dienlich ist, uns zu entfalten und auch dienlich ist, wirklich unser Leben zu erreichen. Und somit schenkt er seine Gegenwart uns. Wir müssen also nicht ihm etwas abbetteln, etwas abarbeiten, Punkte erreichen, brav sein, lieb sein, sonst mag der mich nicht mehr. Das sind alles sehr eigenwillige Vorstellungen von der Beziehung Gottes zum Menschen und umgekehrt, sondern Gott schenkt sich mir total ganz. Und er fragt mich auch nicht, warum hast du das gemacht oder warum hast du es nicht gemacht, sondern er beginnt immer wieder jetzt neu mit mir. Und in der eucharistischen Anbetung, im Anschauen der Herrlichkeit Gottes, die verborgen in der Eucharistie gegenwärtig ist, kann ich mir bewusst machen, Gott ist wirklich gegenwärtig. Der entzieht sich mir nicht, sondern er setzt sich mir aus, dass wir einander begegnen können. Die berühmte Geschichte des Pfarrer von Ars, der einen Mann in der Kirche trifft, der nicht laut betet, was zu der damaligen Zeit noch üblich war, und der ihn immer wieder beobachtet, was macht er da bloß? Und er fragt ihn eines Tages, und da soll dieser Bauer geantwortet haben, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Also dieses von Gott gesehen werden. Ich muss mich nicht in der Öffentlichkeit präsentieren, dass ich geachtet werde, vielleicht sogar in der Zeitung stehe und meinen Namen irgendwie lesen kann, sondern ich werde von Gott beachtet, von dem Allerhöchsten, Allergrößten. Wir sind manchmal stolz, wenn wir irgendjemand Berühmten oder so die Hand geschüttelt haben oder wenn wir Unterschriften sammeln. Aber da müssen wir vor stolz geschwellter Brust vor Freude zerplatzen, wenn wir von der Kommunion zurückgehen und ihn mit seinem göttlichen Gegenwart, seinem göttlichen Leben empfangen dürfen und er bei mir Wohnstatt nimmt. Das ist so ein äußeres Zeichen der wahren Gegenwart Gottes. Und jetzt zu entdecken, wir haben ja häufig den Eindruck, ich weiß von mir. Ich kenne mich, das ist halt so. Aber wir sind ja Künstler im Verdrängen, Künstler im Übertünchen. Und ich sage manchmal, wenn wir einen Oscar ausgeschrieben bekämen, wer ist derjenige, der am besten vor sich selbst davonrennt und eine Rolle spielt, dann müsste jeder von uns wahrscheinlich einen Oscar geschenkt bekommen. Weil wir selbst uns selber oft gegenüber nicht ehrlich sind, nicht die Wahrheit wahrhaben wollen, die Dinge beim Namen nennen können, sondern wir verdunkeln, wir vertuschen, wir üben uns ein, wir automatisieren Dinge, die aber alle mit mir nichts zu tun haben. Und da sind wir so weit gekommen, dass wir heute sagen können, ich gehöre mir, mein Körper gehört mir, ich kann damit tun, was ich will. So erleben wir gerade auch bei der Diskussion über den Suizid am Ende unseres Lebens und da zu entdecken, wie kommst du darauf, dass du dir selber gehören könntest. Es gibt von Werner Bergegrün ein sehr schönes Gedicht, das für uns heutzutage kaum mehr verständlich scheint. Ich lese es einmal vor. Ich bin nicht mein und du bist nicht dein. Keiner kann sein eigen sein. Ich bin nicht dein und du bist nicht mein. Keiner kann des andern sein. Hast mich nur zu Lehen genommen, hab zu Lehen dich überkommen. Also mag's geschehen, hilf mir, liebstes Lehen, dass ich alle meine Tage treulich dich zu Lehen trage und dich einstmals vor der letzten Schwelle unversehrt dem Lehnsherrn widerstelle. Dieses Gedicht, liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer, das bearbeite ich bei Brautgesprächen immer, zu wissen, ich bin nicht mein und du bist nicht dein. Keiner kann sein eigen sein. Ich gehöre mir nicht selber. Ich bin nicht mein Eigentum. Ich kann nicht über mich verfügen, so wie ich will. Mein Bauch gehört mir. Ich kann doch machen, was ich will. Ich kann mich verunstalten oder ich kann mich aufbotoxen oder operieren lassen oder sonstige Dinge machen. Das ist ja vermeintliche Freiheit, die wir von uns denken. Aber letztendlich ist die Freiheit des Menschen, Ja zu sagen zu dem, wie Gott ihn gedacht hat und sich bemühen, dem immer mehr ähnlich zu werden. Das ist die größte Emanzipation. So könnten wir sagen, Maria ist die einzig wirkliche Person in der Menschheitsgeschichte. Sie ist die einzig emanzipierte Frau, die es in der Menschheitsgeschichte bislang gegeben hat. Dann schreibt Werner Bergegrün weiter, ich bin nicht dein und du bist nicht mein, keiner kann des anderen sein. Wenn wir dieses Possessivpronomen, also besitzanzeigendes Fürwort, nehmen, mein Mann, meine Frau, dann erleben wir, dass es häufig so ist, der gehört mir. Das ist meine Verfügungsgewalt, der muss das machen, was ich mir will, was ich mir vorstelle. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich sehr enttäuscht. Ich habe dich nur geliehen bekommen, habe dich nur zu lehen bekommen. Also wir sind einander anvertraut, ich bin mir selber anvertraut. Und derjenige, der mich am Leben hält, aus dem ich quasi ausfließe und zu dem ich zurückfließe, ist Christus, der in mir mein Sein erhält und somit in mir gegenwärtig ist. Der Herr ist also die Grundlage und das Ziel meines Lebens. Manchmal fragen wir ja uns, und das ist ja heutzutage sehr häufig auch die Form unserer Familienpolitik, die ja eigentlich eine Wirtschaftspolitik ist und nicht der Familie dient, sondern der Wirtschaft. Und da heißt es ja, es müssen alle dahin geführt werden, dass sie in den Arbeitsprozess eingeordnet werden, dass sie funktionieren, dass sie ihr Können, ihr Verhalten, dass das so ordentlich ist, dass die Menschen praktisch zu Produktionsmotoren, Robotern oder wie man es vielleicht benennen möchte, gestaltet werden. Es geht nicht darum zu schauen, die Familie ist die Zelle der Gesellschaft und deswegen müssen wir Familie fördern, damit da heraus gesunde, leistungsfähige Menschen werden, die moralisches Handeln kennen und dadurch auch Verantwortung für sich und für andere übernehmen, sondern wir sind heute in der Gefahr, dass wir versuchen, der Staat kann alles, die Familie kann eigentlich nichts, sie ist auch ein Auslaufmodell, vermeintlich, und deswegen muss der Staat alles machen. Das ist die Zerstörung des Menschen, was in allen diktatorischen Staaten immer wieder versucht wurde. Von Augustinus her ist es aber ganz anders. Da ist es nämlich so, dass wir, wenn wir gerade jetzt zum Beispiel ein Gemeinschaftsleben betrachten, der heilige Augustinus hat ja eine Ordensregel geschrieben, die für sehr viele Ordensgemeinschaften die Grundlage ist. Wir haben mit der Augustinusregel die älteste Regel überhaupt im Abendland. Sie ist also noch 150 Jahre älter als die von Benedikt und wurde sehr gerne genommen. Und da beschreibt er, dass ein wesentlicher Teil des Ordenslebens das gemeinschaftliche Leben ist. Und so müssen wir uns als Ordensleute fragen oder eben auch als Paare, und da sieht man, wie parallel das alles auch ist, dass wir eigentlich fragen, nicht so sehr nützt du mir, dienst du mir, sondern diese Frage stellen, willst du mit ihm leben, bin ich bereit, mit dir zu leben, für dich mich einzusetzen, oder, und so frage ich ja häufig die Brautpaare, suchst du jemand für dich, der dich froh macht, der dich beschenkt, oder suchst du jemanden, dem du dich schenken willst und für den du da sein willst? Und das sind ja Welten, ein großer Unterschied, wo ich einen ganz anderen Ansatz habe, den funktionalen Ansatz, taugt der mir? Oder bin ich für ihn da? Und schenken wir uns, was ja das Sakrament der Ehe auch bedeutet, gegenseitig die Hilfe, dass wir uns helfen, immer mehr Christus ähnlich machen zu wollen. Und so könnten wir uns fragen, im Miteinander, sowohl es im Ordensleben als auch in der Familie, als auch im Arbeitsprozess, wie muss also einer sein, damit ich mit ihm gerne arbeite, damit ich mit ihm gerne lebe, damit ich mit ihm gerne zusammen bin. Was muss so jemand sein? Und da könnten wir natürlich gewisse Anforderungen an andere stellen und sagen, aha, der ist so und so, also passt er da rein oder passt er nicht. Da sehen wir ihn sehr funktional. Wenn ich aber mich selber persönlich frage, wie bin ich eigentlich, dass man mit mir gerne zusammenlebt und zusammenarbeitet, da braucht es natürlich nochmal eine ganz andere Frage für mich. Möchte ich so sein, dass die anderen alle auf mich hingeordnet sind? Bin ich der Wichtigste in unserem Team? Bin ich der Wichtigste in unserer Familie? Müssen sich alle immer um mich drehen? Oder wie gestaltet sich unser Zusammenleben? Kann jemand Lust haben, mit mir zusammenzuleben? Und wie müsste auch ein Miteinander aussehen, damit einer gerne mit dem anderen zusammenleben will? Und so kann sich jede Gruppe, die miteinander zusammen ist, sei es ein Verein, sei es eine Arbeitsgruppe, sei es eine Familie, können sich fragen, was bedeutet das für unser Miteinander, für die Arbeit? Was hat das Miteinander auch als unser Gemeinschaftsleben für einen Stellenwert? Beziehungsweise ist das definierte und formulierte Anliegen unseres Miteinanders unser Gemeinschaftsleben? Für viele Eheleute ist das sicherlich eine Herausforderung, die ja eingebunden sind in so viele Fragen, auch der Erziehung und alles Mögliche oder in den Gemeinschaften, der Dienst, sei es im Krankenhaus, in der Seelsorge. Und da wird sehr schnell der Dienst an den anderen als hohes Ideal eingesetzt, was auch richtig ist. Aber da bleibt das Gemeinschaftsleben, das also aufeinander hin verwiesen sein, das einander pflegen, da meine ich jetzt nicht nur den Kranken pflegen, sondern einander pflegen, um sich gegenseitig zu helfen, er selber zu werden, so wie Gott ihn gedacht hat. Und so, liebe Zuhörer, frage ich Sie, und so, da könnten wir sagen, wie gestaltest du deinen Sonntag? Aber wie gestaltest du dein Miteinander? Wie gestaltet ihr Zeiten, dass ihr als Paar miteinander lebt? Wie gestalten wir Zeiten, dass wir als Pfarrgemeinde miteinander leben? Wie gestalten wir unser Miteinander in der Familie, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis? Was ist mir und was ist uns dabei wichtig, dass unser Miteinander gelingt. Und da braucht es sicherlich auch immer wieder diese Frage, was ist das Ziel unseres Zusammenlebens? Warum gehe ich in diese Ordensgemeinschaft hinein? Was will diese Ordensgemeinschaft? Was will diese Familie? Was ist unser anerkanntes Ziel, was wir miteinander anstreben wollen? Oder auch am Arbeitsplatz, ist da nur jeder da, um sein Geld zu verdienen und die anderen und das eigentliche Ziel des Betriebes ist ihm egal? Oder ist es wirklich ein Gemeinschaftswerk? Ich habe gerade heute in einem Bericht gehört, dass nach der Weltmeisterschaft, es hieß, die Brasilianer haben diesen herausragenden Fußballstar, die Argentinier haben jenen originellen Fußballstar und viele andere. Aber die Deutschen, hatten ein gutes Team. Und das bedeutet, dass Miteinander ist eigentlich vielversprechend und siegorientiert. Und so müssten wir bei all unseren Teamüberlegungen, Mannschaftsaufstellungen, all diesen Fragen, können wir gut aufeinander eingehen, dass nicht der eine versucht, den anderen zu übertrumpfen, was wir häufig ja auch bei Ehepaaren haben, die selbst ihre Kinder instrumentalisieren, dass sie den Eindruck haben, ein bisschen besser oder stärker geliebt zu werden als der Partner oder die Partnerin. Und der heilige Augustinus schreibt im ersten Kapitel seiner Regel, das erste Ziel eures gemeinschaftlichen Lebens ist, in Eintracht zusammenzuwohnen und ein Herz und eine Seele, das ist aus der Apostelgeschichte, in Gott zu sein. Und das wäre für auch die Gründung einer Familie und auch das Leben in einer Familie eine große Hilfe. Was ist unser erstes Ziel? Ist es, dass unser gemeinschaftliches Leben, unser Miteinander, diese Eintracht zu stiften, ein Herz und eine Seele in Gott zu sein? Das heißt nicht, dass alle gleich sein müssen, dass jeder das tut, was der andere sagt, automatisch, sondern dieses Ziel, in Gott zu sein und einander zu helfen, Gott zu erkennen, Gott zu finden, um somit auch aus der Erfahrung des Miteinanders zu erleben, Gott ist nicht der, der ganz weit weg ist, sondern Gott ist der, der mir näher ist, als ich mir nahe bin. Im zweiten Kapitel beschreibt der heilige Augustinus noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Da schreibt er, lebt also alle in Eintracht und Liebe beisammen und ehrt in euch gegenseitig Gott, dessen Tempel ihr geworden seid. Das Ehepaar, die Ordensgemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft, der Freundeskreis, mögen sich einander ehren, und zwar nicht als Person mit dem schicken Kleid und dem dicken Geldbeutel oder dem tollen Aussehen oder dem fabelhaften Vermögen oder der Intelligenz, sondern ehrt in euch gegenseitig Gott. Liebe Zuhörer, besonders die auch aus dem Norden, wir haben im Süddeutschen den Begriff, wenn wir einander grüßen, grüß Gott. Geht zwar ein bisschen zurück, aber ich habe auch jetzt gerade gehört, dass in Brasilien man auch zueinander sagt, grüß Gott oder dann auch vergelt's Gott beim Dankesagen. Und dieses Grüß Gott will uns darauf hinweisen, dass als erstes mein Blick in dir auf den gerichtet wird, der in dir ist, nämlich Gott, damit man dann auch entdeckt, das ist deine Wahrheit, das ist, aus dem kommst du, und so können wir einander begegnen, so wie Elisabeth und Maria, die leben die geniale oder ideale Form der Begegnung uns vor. Sie kommen zusammen und als erstes preisen sie den Herrn. Und Maria singt, meine Seele preist die Größe des Herrn. Also da zu entdecken, der Auftrag des menschlichen Miteinanders ist es, Gott im anderen zu ehren. Papst Benedikt, von dem wir ja gerade gehört haben, hat einmal gesagt, dort, wo wir Gott nicht mehr an erster Stelle stellen, dort wird auch der Mensch nicht mehr geirrt sein. Dort, wo Gott an erster Stelle steht, dort wird der Mensch geachtet sein. Wenn das nicht so ist und wir den Menschen an erste Stelle stellen, wird der Mensch sein göttliches Antlitz verlieren. Also einzuüben bei sich selbst in der eucharistischen Anbetung, in der Begegnung, Christus zu begegnen, weil wir Tempel des Heiligen Geistes geworden sind. Und so könnte auch eine Familie Tempel Gottes sein. Wir nennen auch die Familie manchmal Ecclesiola, die kleine Kirche, die kleine Einheit der Kirche, dort wohnt Gott. Und so müsste alle Erziehung, alles miteinander, auch die Frage, möchtest du mich heiraten, nicht so sehr mit dieser Idee, kannst du gut kochen, ich brauche jemand, der mich bekocht sein, sondern mit dieser Idee, können wir gemeinsam uns gegenseitig helfen, Gott zu entdecken. Ich habe mal von einem Mann gehört, der im Krieg seinen Arm verloren hatte, und der dann geschworen hat, er war ganz jung, der Mutter Gottes, dass er jeden Tag einen Rosenkranz beten würde. Und seine Suche war dann nach einem Mädchen, die ihm mit ihm beten würde. Und der Heiratsantrag dann hieß auch, möchtest du mit mir jeden Tag einen Rosenkranz beten? Das ist doch eine fast rührende Geschichte, aber auch eine großartige Geschichte, dass wir entdecken, miteinander Gott zu suchen, bedeutet auch, uns selber zu finden. Und dort, wo wir uns selber suchen, da verlieren wir uns häufig selber, verlieren uns in den anderen und verlieren Gott auch dabei. Vielleicht soweit einmal diese kleine Betrachtung, Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin.
Heute feiert die Kirche den heiligen Augustinus. Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin. Das ist der Titel unserer Sendung in der Reihe Spiritualität mit Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch. Danke, Pater Hubertus, schon einmal für den Vortrag. Sie haben aus der Regel des heiligen Augustinus zitiert. Wie viele Regeln oder was für eine Auflistung ist das denn?
Ja, also es gibt die sogenannte Mönchsregel, die in 12 Kapitel aufgeteilt ist. Und es gibt dann auch später ein wenig die Regel angepasst für die Frauen, mit die praktisch sehr ähnlich ist, diese Fassung, auch mit 12 Kapiteln. Und da müssen wir sagen, ist eigentlich immer wieder beeindruckend, dass Augustinus in fast jedem Artikel, in jedem Paragraph darauf hinweist, dass derjenige, der in seinem früheren Leben viel hatte und jetzt auf vieles verzichtet, dass wenn dem etwas, der etwas mehr noch braucht, aufgrund auch seiner kränklichen Statur vielleicht oder so, und derjenige, der wenig hatte und eigentlich auf nichts verzichtet, wenn er ins Kloster geht, dass der nicht neidisch sein soll, sondern glücklich sein soll, dass er nicht so viel braucht. Und dieses erfordert ja von dem Oberen einen kolossalen Blick auf das, was braucht einer wirklich oder was will er nur haben, weil es die anderen haben. Und für die Ordensgemeinschaft bedeutet das auch ein hohes Maß an innerer Loyalität und Freiheit, nicht etwas zu brauchen, nur weil es der andere hat, sondern sich selber zu fragen, was brauche ich eigentlich? So, dann schreibt der heilige Augustinus, sonst wäre es nämlich so, wenn ein Reicher ins Kloster kommt, der verzichtet auf ganz vieles, und einer, der eben aus der Armut kommt, egal wie sie auch beschrieben ist, der verzichtet dann auf nichts. Und was ist dann dessen Lohn? Genauso, wenn er sagt, wenn ihr im Kloster mit Menschen zusammenkommt, die ihr in der Welt nicht kennengelernt hättet zum Beispiel oder nicht mit denen zusammen hättet leben können, dann seid darob nicht stolz, sondern nehmt es eben auch an, und fühlt euch deswegen auch nicht schlechter, aber dadurch eben auch nicht besser. Also immer wieder dieser Ausgleich, dass jeder das in seiner jetzigen, auch körperlichen Verfassung, das bekommen soll, was er für sein Leben braucht, nicht mehr und nicht weniger.
Wir haben zwei Hörer in der Leitung. Die erste Anruferin ist Schwester Gabriele aus Polling. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin die Schwester Gabriele, Dominikanerin im Kloster Heiligkreuz. Ich habe schon öfters Ihre Vorträge gehört und bin hin und weg. Und es hilft mir zu einer tiefen Gewissenserforschung. Und was Sie heute gesagt haben, es ist großartig. Bei uns ist es etwas schwierig, weil wir nur noch drei Dominikanerinnen sind. Leider. Und ich bitte Sie, bei den Fürbitten an unser Kloster zu denken. Kloster Heiligkreuz in Polling bei Weilheim. Vielleicht kommt doch mal wieder ein Nachwuchs. In unserem Haus ist auch ein Hospiz eingemietet. Und so können wir uns doch betätigen. Und wir hoffen, dass es gut weitergeht mit Gottes Hilfe. Aber der Vortrag hat mir sehr viel gegeben. Vergelt's Gott, Herr Pater. Und ich habe den Wunsch, einmal nach zu Ihnen zu kommen, nach Leutkirch. Wenn es im Gottesplan ist, wird es auch gelingen.
Liebe Schwester, das finde ich sehr schön. Da freue ich mich, wenn Sie kommen. Herzlich willkommen, auch mit den anderen Mitschwestern. Wir beten bei uns im Haus jeden Tag am Donnerstag den ganzen Tag in der eucharistischen Anbetung für Nachwuchs.
Ja.
Und ich erlebe aber auch, ich habe ja auch einer Ordensgemeinschaft angehört, die in der Reformation ausgestorben war und erst wieder 1975 wieder belebt worden ist. Also die Kirchengeschichte kennt diese schmerzlichen Aufbrüche und ja. Abbrüche. Und das scheint auch wie in der Natur ein Vollzug zu sein des Neuanfangs und auch des Reifens und des Erntens.
Ja.
Alles Gute Ihnen, Schwester Gabriele.
Ja, behüt Sie Gott.
Auf Wiedersehen. Der nächste Anrufer ist Dr. Bertus Desloch aus München. Grüß Gott.
Lieber Pater Hubertus, ich möchte unterstreichen, was die Schwester eben beigetragen hat zum Inhalt und zur Diktion. Das möchte ich nochmal betonen, die wunderbare Diktion, die das Pflegen der Sprache. Ich habe eine Bemerkung oder eine Frage, Bemerkung. Die eucharistische Anbetung, die klar macht, dass Gott in jedem Menschen ist, ist eine Idee, die mir heute aufgegangen ist. Und ich glaube, wir müssen zur Gemeindeerneuerung, nicht nur zur Berufungserneuerung für geistliche Berufe, sondern auch zur Gemeindeerneuerung, diesen Gedanken noch sehr stark auch über Radio Horeb betonen und herausstellen. Punkt 1, die Bemerkung, meine Frage, ist nicht in dieser Weise, wie Sie es dargestellt haben, Gott ist in jedem Menschen, auch bezogen auf die eucharistische Anbetung, natürlich muss man da sehr vorsichtig sein, auch eine ökumenische Perspektive. Die Lage der Christen ist bedroht, das wissen wir, und jeden Tag lesen wir es in der Zeitung. Wir müssen meines Erachtens, nein, wir sollten die Ökumene ganz ernst nehmen, ganz unabhängig von dem, was Kirchenverwaltungen proklamieren. Jeder Mensch ist Christusträger, ein Christophorus. Wie sehen Sie das?
Also zum einen bedanke ich mich für Ihre freundlichen Worte zu meiner Diktion. Meine Mutter, die aus Berlin stammte, litt immer darunter, dass alle ihre Söhne furchtbar Schwäbisch sprechen. Also daher würde sie sich darüber sicherlich sehr freuen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Zielrichtung Ihre ökumenische Frage im Hinblick auf Eucharistie hat. Ich erlebe es, dass die Kirchenleitungen in den meisten Fällen sehr viel ökumenischer eingestellt sind als das gemeine Fußvolk. Wenn Sie Papst Johannes Paul, Papst Benedikt, auch jetzt Papst Franziskus sehen, die haben ja sehr führende Gespräche mit allen, schon Johannes der 23. versucht, mit vielen zu sprechen. Wir erleben es häufig, was wir jetzt ja auch gerade in Deutschland erleben, dass es häufig um politische Fragen mehr geht als um das Vorortsein. Ich bin überzeugt davon, dass zum einen weltweit gesehen es immer mehr die Spaltung zwischen Menschen, die glauben, und Menschen, die nicht glauben an ein höheres Wesen, dass da die Spaltung erstmal sehr groß sein wird und dass da die Glaubenden, so wie es auch der Papst immer wieder benennt, zusammenrücken müssen, um darauf hinzuweisen, wir verdanken uns nur, wir sind uns nur anvertraut, wie es Werner Bergegrün sagt. Und dann ein zweites müssen wir sehen, dass Gott wirklich unsere höchste Instanz ist und dass Gott alles daran gesetzt hat, damit wir Menschen, ich sage jetzt mal sehr einfach, das Reich Gottes, den Himmel erreichen, bis ans Kreuz. Und dort, wo wir gemeinsam aufs Kreuz schauen, gemeinsam vertrauen, dass das, was Christus im Neuen Testament uns offenbart hat, dass das wahr ist und dass Christus heute in unserem Leben wirklich wirkt, wären wir schon einen sehr großen Schritt aufeinander zugegangen. Und wenn wir dann sagen, Christus lässt uns nicht alleine, er schenkt sich uns auch in der Eucharistie und wir können gemeinsam auf den Herrn hinschauen. Und das könnte ein erster Schritt sein, auch im Hinblick auf Kommunionempfang, dass wir nicht so sehr den Kommunionempfang als ersten Schritt betrachten, weil die Heilige Messe ja ein weites Feld ist. Eigentlich tut der strenge Protestant in seiner Theologie alles das ablehnen, was in der katholischen Messe notwendig ist zum Zustandekommen der Eucharistie. Aber wir könnten gemeinsam Anbetung halten und sagen, wir knien wie die heiligen drei Könige nieder an der Krippe Jesu und beten ihn an und verherrlichen ihn, um dann auch hinauszugehen auf einem anderen Weg, wie es bei den drei Königen heißt, um den Menschen Christus zu verkünden.
Herr Dr. Desloos.
Wunderbar, vielen Dank. In diese Richtung war meine Frage gemeint und Sie haben sie so beantwortet. Gut. Sehr vielen Dank. Sehr
gerne. Danke auch für den Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Pater Hubertus, Sie haben eben ein paar Mal unterstrichen, Augustinus hat Ideen oder Hilfestellungen nicht nur für die Ordensgemeinschaften, auch für Ehe. Vielleicht können Sie zu diesem Punkt nochmal sagen. Also er hat das ganze christliche Volk im Blick, oder?
Ja, in seiner Ordensregel hat er natürlich in erster Linie mal seine Kleriker im Blick, die er sammelt, was sicherlich auch für heutige Verhältnisse nochmal ein mutiger Ansatz auch der Strukturen wäre bei Strukturerneuerungen. Wie könnten wir geistliche Zentren etablieren, wo Menschen geistlich zusammenleben, um aus dieser Kraft des gemeinsamen Lebens, des gemeinsamen Glaubenszeugnis hinauszugehen in die Arbeitswelt, in die Seelsorge auch. Und jetzt ist für mich auch, wir haben ja sehr viele Bücher von verschiedenen Wirtschaftsleuten und Klosterleuten über die Benediktregel als Hilfe, wie man gut wirtschaften kann, auch heute. Und so könnte man sagen, es geht jetzt beim Augustinus weniger um das Wirtschaften als das gemeinsame Leben, des Miteinanderlebens. Und so könnte es eine sehr gute, die Regel, eine Hilfe sein als Beitrag zur Ehevorbereitung, zur Vorbereitung bei der Teamfindung und Stiftung. Denn für Augustinus ist dieses Miteinander ein wesentlicher Aspekt der Gegenwart Gottes. So wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen, aufeinander eingehen, so können auch Menschen von außen nach diesem Apostelgeschichte seht, wie sie einander lieben, wahrnehmen. Da möchte ich mitmachen, das ist ja wunderbar.
In der Sendereihe Spiritualität geht es um den heiligen Augustinus. Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin. Pater Hubertus Freiberg aus Leutkirch, aus dem Tagungshaus, ist bei uns zu Gast. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Nehmen wir den zum Schluss noch mit hinein, wenn Sie sich selber kurz vorstellen. Überraschung, ich weiß jetzt auch nicht, wer in der Leitung ist. Grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Guten Tag, Sie sind schon auf Sendung.
Ja, schön. Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Aber ich habe eine Frage, die das Thema eigentlich nochmal näher erläutert. Gott ist mir näher, als ich mir nahe bin. Und da möchte ich die Frage stellen, wo genau die Abgrenzung liegt, wenn ich mir selbst ganz nah bin, mich liebe, wo ist es meine eigene Identität und letztlich liegt hier in Gott, also Gott auch finden, und wo ist diese Selbstverwirklichung Ausdruck von Egoismus, wenn ich mich auf mich selbst richte, um Gott zu finden oder um mich selbst zu finden?
Das finde ich eine großartige Frage von Ihnen. Vielen Dank. Das ist, Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich erlebe immer wieder, dass wir uns vor uns selber Dinge vorspielen, vor anderen erst recht, aber auch vor uns selber. Kennen wir uns wirklich oder haben wir Vorstellungen von uns, die wir versuchen zu verwirklichen und dann häufig enttäuscht sind, dass wir sie nicht erreichen? Und dort, wo ich um der Liebe zu Gott willen etwas tue, ist das etwas anderes, wie wenn ich also um meiner privaten Interesse besorgt bin. Der heilige Augustinus sagt einmal, alle unsere zeitlichen Bedürfnisse sollen überstrahlt werden von der Liebe, die ewig bleibt. Und wenn ich jetzt versuche, in die Wahrheit zu kommen, dann kann ich auch sehr nüchtern meine Fehler, meine Nöte, meine Probleme betrachten und denen ganz nüchtern auch begegnen. Da muss ich mich nicht genieren, nicht sie verstecken, nicht versuchen, mich ein bisschen die anderen kleiner machen, damit ich ein bisschen größer rauskomme, sondern zu sagen, Entschuldigung, das ist ein Fehler, hilf mir Herr, dass ich da mich ändere. Sprich, überall dort, wo ich durch mein Dasein, durch mein Tun, Gott die Ehre erweise, werde ich immer mehr ich selbst werden. Und dort, wo ich suche, einem Bild von anderen und mir selber nachzujagen, werde ich mich immer mehr verlieren und dadurch mich und auch Gott verlieren. Ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine gute Stimme habe und Gott damit lobe und preise, dann kann ich sagen, ja, ich kann gut singen und ich bin Gott dankbar, dass ich diese Stimme habe. Dann ist es ein Dienst an Gott, eine Ehre Gottes gegenüber, und dann singe ich auch mein Konzert oder all das, wo ich singe, zur Ehre Gottes. Wenn ich jetzt aber sage, ja, ich singe ja fabelhaft, weil ich der beste Sänger auf der ganzen Welt bin und ich habe auch so viel geübt, dass ich es gut bin und deswegen bin ich auch berühmt und deswegen bin ich auch der Held, dann merken wir, es ist mein privates Interesse, es geht um mich und es geht nicht um die Ehre Gottes. Und da glaube ich, dass wir diesen Unterschied machen können dort, wo ich versuche, durch das Schauen Gottes, durch seine Augen mich und meine Umwelt betrachte, dort werde ich zu einer ganz nüchternen, realistischen Betrachtung meiner selbst kommen. Und dort, wo ich nachdenke, was denken jetzt die anderen über mich, wird es immer sehr verquer und verquirlt. Denn es geht hierbei dann nicht mehr um die Liebe und um den Herrn, sondern es geht um mich selber.
Danke für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Ich danke auch für die Antwort. Die ist sehr wichtig. Alles aus Liebe zu tun. Und wenn die Liebe in mir wohnt, sehe ich auch den anderen Menschen mit dieser Liebe an. Das finde ich ganz schön.
Danke. Alles Gute Ihnen.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören.
Ja, damit sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Für alle, die die Sendung gerne bestellen möchten, das ist möglich bei Radio Horeb, einen Mitschnitt zu bekommen, melden Sie sich beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Oder diejenigen, die Internet haben, Sie können auch gleich auf unsere Seite gehen, www.horeb.org, und dann können Sie auch bald diese Sendung finden unter der Rubrik Spiritualität. Ein Zitat ist mir hängen geblieben: Ehrt in euch gegenseitig Gott, dessen Tempel ihr geworden seid. Dann sähe die Welt anders aus, wenn wir das tun würden. Dürfen wir Sie um den Segen bitten, Pater Hubertus?
Gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Jesus, himmlischer Vater, Heiliger Geist, du hast dich in uns hineingeschenkt. Und wir dürfen dir begegnen, indem wir ganz innerlich werden, indem wir auf dich schauen lernen, um uns selber zu erkennen. Du hast eine große Meinung von uns. Und deswegen bist du auch in diese Welt gekommen, um uns heil zu machen, weil dort, wo wir in der Sünde sind, wie immer unsere Größe, die von dir kommt, zerstören und uns klein machen. Dort, wo wir in der Welt uns groß machen wollen, zerfällt es in Staub und Asche, und wir sind dann als Enttäuschte und finden uns nicht, sondern haben uns verloren. Segne uns jetzt, dass wir immer mehr mit deinen Augen uns betrachten, dass wir mit großem dankbaren Herzen das annehmen, was du uns anvertraut hast, damit wir immer mehr selber werden und uns einander helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, sich selbst zu werden, so wie Gott uns gedacht hat. So segne jetzt alle Ordensgemeinschaften, alle Gemeinschaften, Familien, die in diesem Sinne miteinander leben und arbeiten. Das gewähre euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute auch Ihnen, Pater Hubertus.
Danke sehr, das wünsche ich Ihnen auch alle und allen Zuhörern auch sehr gerne.
Danke, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.